So, ja, herzlich willkommen also zur Vorlesung Nummer 5. Heute geht es um Files, Dateien und um I.O., Input, Output. Wie kommen wir eigentlich irgendwie auf der Festplatte bei einem beliebigen Betriebssystem irgendwelche Dateien anlegen, löschen, Verzeichnisse irgendwie anlegen, löschen, umbenennen und dergleichen. Wie kann man in Dateien schreiben und auslesen und dergleichen, darum geht es heute. Das ist jetzt ein ganz grober Ritt. Da steckt eigentlich noch ein bisschen viel mehr dahinter und nächste Woche werde ich das in Teilen noch ein bisschen versuchen zu vertiefen. Gestern hatten wir erstmal so ein bisschen Fehlerbehandlung. Das ist natürlich auch gerade wichtig jetzt im Sinne von I.O. Auch da treten natürlich viele Fehler auf, die da passieren können. Deshalb habe ich jetzt dann gestern eben die Exceptions erstmal noch vorgezogen. Assertions, um eigene Programmierung zu überprüfen. Alles, was von Throwable abstammt, sind irgendwelche unvorhergesehenen Fehler, die irgendwie durch andere Einflüsse meistens herrühren. Da gibt es dann die Exceptions, die eigentlich für den Programmierer am interessantesten sind. Darum muss er sich kümmern. Die Errors, die kommen meistens von der Virtual Machine, von der Java-Seite her. Da kann man nicht viel machen in der Regel. Außer eventuell bei einer Out-of-Memory-Exception. Bei einer Runtime-Exception, die können auch häufiger auftreten, müssen eigentlich nicht abgefangen werden. Das ist noch eine Frage, ja. Ja, also die Idee generell ist natürlich, man will qualitativ hochwertigeren Quellcode schreiben. Man möchte natürlich möglichst fehlerfrei sein. Das Ding ist jetzt hier, die Assertions, die benutzt man natürlich in erster Linie bei der Designphase, wenn ich das irgendwie entwickle. Später werfe ich sie raus, beziehungsweise deaktiviere die, weil dann soll das ja nicht mehr irgendwelche Assertions kommen. Das ist eigentlich wirklich zur Entwicklungszeit und Assertions ist ein einziges Mittel, um solche Programmiersachen zu überprüfen. Es gibt noch andere Tests, JUnit-Tests und dergleichen, vielleicht kommen wir da auch noch mal kurz hin, womit man eigene Programme dann überprüft. Generell ist es so, dass das schon Sinn macht, gerade wenn man viel rumrechnet und ähnliches, wenn man irgendwelche algorithmischen Dinge da tut und am Ende weiß, irgendwelche Bedingungen müssen gelten, dann kann man das sehr gut mit Assertions machen, sodass man sieht, okay, genau an der Stelle ist irgendwas schiefgelaufen. Man kann das andererseits genauso gut mit Exceptions machen. Theoretisch könnte ich auch eine Exception werfen, aber warum sollte ich das machen? Nachher muss ich dann irgendwas wieder abfangen und ähnliches, das will ich eigentlich auch nicht. Die Assertions sind eigentlich recht gut geeignet, wie gesagt, um so algorithmische Probleme in den Griff zu kriegen, beziehungsweise zu überprüfen. Der Haken dabei ist natürlich, derjenige, der eine Methode schreibt, der schreibt auch die Assertion. Das heißt natürlich, der schreibt seinen eigenen Quellcode, vielleicht ist der jetzt ein bisschen subjektiv und schreibt seine Assertion natürlich nicht so allgemein umfassend, dass die wirklich was bringen. Es kann natürlich sein, dass der bei den Assertions auch Mist baut. Man muss bei den Assertions gut aufpassen, was man da tut. Aber ansonsten sind die schon sinnvoll. Wie gesagt, gerade wenn man irgendwie rumrechnet und mathematisch irgendwie was macht oder ähnliches und dann nochmal was überprüfen möchte. Das ist schon nicht schlecht. Die werden auch wirklich verwendet, ja. Die werden auch wirklich verwendet. Was vielleicht mehr verwendet wird, sind noch die JUnit-Tests. Wie gesagt, vielleicht mache ich da nochmal einen Exkurs zu denen dann halt hin. So, dann hatten wir, wie gesagt, noch den Stacktrace uns gestern angeschaut. Die Aufrufhierarchie zur Laufzeit kann man sich damit anschauen. Und das war es dann soweit gestern. Kommen wir heute zur Arbeit mit Dateien. Und bei der Arbeit mit Dateien ist es jetzt so, dass wir irgendwie die Information einer Datei haben wollen. Wir wollen jetzt irgendwie wissen, kann ich die lesen, kann ich die schreiben, kann ich dann eine Datei anlegen und ähnliches. Und dazu muss ich also Folgendes machen. Ich muss die Möglichkeit haben, Dateien erstmal anzulegen. Ich muss die Möglichkeiten haben, natürlich eine Datei auch zu löschen und auch eine Datei umbenennen zu können. Ich will Verzeichnisse verwalten können, auch die anlegen, löschen und so weiter. Ich möchte natürlich Dateien auslesen können. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Dateien. Es gibt Dateien, da sind einfach nur Texte drin und es gibt Dateien, da sind wirklich so Binärsachen drin. Sagen wir mal ein MP3-File oder ein PDF-File oder ähnliches. Die sind von der Struktur an sich sehr unterschiedlich und werden in Java auch unterschiedlich behandelt. Natürlich muss ich auch irgendwelche Dateien schreiben können. Ich will ja natürlich nicht immer nur was auslesen, ich will auch irgendwas in die Datei reinpacken. Und das muss ich irgendwie alles mit Java hinkriegen können. Ein Problem dabei ist, dass Java ja plattformunabhängig ist. Das heißt, wir können das auf dem Mac theoretisch machen, wir können es unter Unix, Linux machen, unter Windows oder unter anderen Betriebssystemen. Und die haben natürlich alle so eine gewisse andere Philosophie, wie sie mit ihren Dateien umgehen. Zum Beispiel gibt es natürlich bei Linux eine ausgiebige Rechteverwaltung. Unter Windows ist das so bedingt und unter Mac ist es noch wieder ganz anders. Und damit muss man zurechtkommen. Ich möchte ganz gerne ein Programm nehmen, programmieren. Und dieses Programm möchte ich dann sowohl auf meinem Windows-Rechner als auch auf meinem Mac-Rechner als auch auf meinem Linux-Rechner laufen lassen. Das geht nicht immer glatt, aber Java hat da so einige Mechanismen, um damit klarzukommen. Und als erstes gibt es die Klasse File. Das ist so eine der wesentlichen Klassen, um mit Dateien zu operieren und vor allen Dingen das Ganze plattformunabhängig zu machen. Plattformunabhängig allerdings auch nur, wenn man so gewisse Dinge einhält. Und zwar gibt es zum Beispiel, hatte ich gerade angesprochen, die Probleme bei der Rechteverwaltung. Man kann teilweise Dateien sagen, dass sie nur noch lesbar oder nur noch schreibbar sind. Das führt dann auch nicht übrigens zu einer Exception, aber es ist nicht immer so, dass das auf der Betriebssysteme auch klappt. Es kann natürlich sein, dass es auf Betriebssystemebene so aussieht, dass man zwar das versucht, aber das wird einfach, das schießt ins Leere, dass sich da jetzt gar nicht irgendwelche Rechte setzen kann. Es kommt aber, wie gesagt, auch meistens dann keine Exception. Generell haben wir so bei einem File-Objekt zwei Möglichkeiten. Es repräsentiert entweder eine Datei oder aber einen Pfad oder aber einen Pfad mit Datei am Ende, also einen komplette, also einen relativen und absoluten Pfad zu einer Datei. Wir haben jetzt also bei diesem File-Objekt eben diesen absoluten oder relativen Pfadnamen. Absolut heißt wirklich vom Wurzelverzeichnis aus, zum Beispiel bei Windows wäre es // und dann, was weiß ich, Programme und da ist dann irgendwie die Datei drin. Oder aber relativ heißt, ich befinde mich ja selber in einem Verzeichnis und in dem Verzeichnis, wo ich mich gerade selber befinde, zu diesem Verzeichnis bestimme ich relativ den Ort der Datei. Zum Beispiel ... gehe ein Verzeichnis höher und dann gehe in das Verzeichnis Test und dort die Datei musik.mp3 oder irgendwie sowas. Also einmal absolut vom Wurzelverzeichnis ausgehend, einmal relativ von meiner aktuellen Position, wo ich das Java-Programm jetzt gestartet habe, hergehend. So ein File-Objekt kann man mit den Konstruktoren natürlich erzeugen. Ganz einfach geht das, wenn man hier diesen ersten Konstruktor nimmt, einen String angeben, wo der Pfadname drin steckt. Der Pfadname, wie gesagt, entweder ist das nur ein Pfad, nur der Dateiname oder ein relativer oder absoluter Pfad. Das ist hier alles möglich. Dann haben wir hier einmal die Möglichkeit, zwei Strings anzugeben, Parent und Child. Das heißt, hier bei Parent gibt man klassischerweise an den Pfad, hier hinten den Dateinamen. Kann man sich aber, wie gesagt, auch einfach direkt zusammensetzen und hier reinschreiben. Dann gibt es noch diesen Konstruktor, der hier mit einem File-Objekt als Parent arbeitet. Es kann natürlich sein, dass man jetzt in seinem Programm irgendwas geschrieben hat. Man hat jetzt ein File-Objekt, welches einen Pfad repräsentiert und an diesem Pfad möchte man eine Datei anlegen, dann könnte man das hiermit zum Beispiel lösen. Und dann gibt es noch dieses mit diesem URI, das ist ein Uniform Resource Identifier. Das ist sowas ähnliches wie eine URL, kann man sich so grob vorstellen. Und das ist ein standardisierter Pfad. Der Pfad generell aber hat das Problem, dass er plattformabhängig ist. Und da kommen wir schon irgendwie in die Schwierigkeiten rein. Und zwar kann ich jetzt natürlich hier oben einfach als String einen Pfadnamen angeben, aber ich muss dabei aufpassen, weil der völlig anders interpretiert wird. Unter Windows haben wir einen Backslash für die Pfade. Unter Unix haben wir aber ein Slash. Das ist schon mal ein kleines Problem. Deshalb gibt es in der Klasse File eine Klassenvariable, die nennt sich SeparatorChar, beziehungsweise es gibt auch Separator, und da drin ist der Pfadtrenner gespeichert. Das heißt, wenn ich die Java Virtual Machine starte, die Klasse File lade, guckt das sich sozusagen an, auf welchem Betriebssystem sind wir gerade, und dann wird diese Variable hier gesetzt und dort steht dann drin, was der Trenner für die einzelnen Verzeichnisse. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach direkt hier so reinschreiben würde mit Backslash oder Slash, je nachdem, auf welchem Betriebssystem ich bin, kann es dann irgendwie schieflaufen, wenn ich das auf anderen Betriebssystemen ausführen würde. Also bitte für den Trenner immer dieses Zeichen verwenden. Das Wurzelverzeichnis ist auch unterschiedlich. Haben wir das nächste Problem. Unter Unix haben wir einfach ein Slash. Das ist ganz oben im Verzeichnisbaum. Das ist alles da, also alles liegt unter diesem Slash drunter. Unter Windows sieht das anders. Da haben wir einen Laufwerksbuchstaben, Doppelpunkt, Backslash. Oder also jetzt hier in diesem Fall das Z oder das C oder wie auch immer. Die sind also völlig verschieden benannt. Wenn ich jetzt ankomme mit einem Pfad Z, Doppelpunkt, Backslash, Programme und das Ding ist jetzt immer ein Linux-System, das funktioniert nicht. Das kann ich auch nicht richtig lösen. Es gibt nur eine Möglichkeit und das wäre die Methode ListRoots. Damit kann ich mir alle Wurzelverzeichnisse, die existieren, anschauen. Ich kann aber nicht sagen, was ist genau jetzt hier das Wurzelverzeichnis, da komme ich so nicht dran. Ich kann mir nur alle geben, die es irgendwie gibt. Darüber kann man aber schon viele Rückschlüsse ziehen. Das sind so die beiden Hauptprobleme neben der Rechteverwaltung, was halt eben die Plattformunabhängigkeit etwas ja, teilweise einschränkt oder wo man darauf achten muss, um plattformunabhängig zu implementieren. Gucken wir uns das noch ein bisschen genauer an. Generell ist so ein File-Objekt erstmal nur ein Objekt bei mir in Java. Das heißt nicht, dass irgendwo ein Verzeichnis rumfliegen muss oder eine Datei im Betriebssystem, die genau dazu passt. Ich kann ein beliebiges File-Objekt anlegen mit einem beliebigen Pfad, das ist völlig egal. Aber erst dann, wenn ich jetzt exists aufrufe, dann führen wir ein Kommando von Java aus durch die Virtual Machine auf die Betriebssystemebene und dann wird nachgeschaut, ist überhaupt diese Datei oder das Verzeichnis vorhanden. Vorher, das hier, das Anlegen, das passiert ausschließlich in Java, in der Virtual Machine. Das hier, wie gesagt, ein Aufruf in das Betriebssystem rein und dann wird nachgeschaut, ob es wirklich da ist. Dann haben wir natürlich das Problem, dass so ein File-Objekt entweder ein Pfad ist oder aber eine Datei. Deshalb gibt es Methoden, die fragen, ist Directory oder ist File? Und dann kann ich also entsprechende Aussagen machen, was ich da jetzt gerade habe, ob das jetzt eben ein Verzeichnis oder eine Datei ist. Es ist dementsprechend auch keine gute Idee. Manche kommen auf den Gedanken, dass man zum Beispiel überprüfen will, ist irgendwie eine Datei vorhanden? Dann machen sie die auf, versuchen da was reinzuschreiben. Und wenn das schief läuft, dann denken sie sich, okay, die Datei ist nicht da. Sowas gibt es ab und zu mal. Das ist der falsche Weg. Man macht das mit File und Exists und ist Directory und ist File. Es kann sein, dass so ein File-Objekt auf die Frage Exists True liefert, aber auf ist Directory und auch auf ist File False liefert. Das steht so in der Java-Dokumentation. Ich habe es bisher noch nie hingekriegt, so eine Sache wirklich mal zu sehen. Also in Java wird dann dort gesagt, in Dokumentation können nur in Anführungsstrichen normale Dateien erzeugt werden. Aber welche Dateien oder welche betriebssystemeigenen Dinge jetzt irgendwie bei exists true liefern und bei isDirectory und isFile false, kann ich jetzt wirklich ehrlich nicht sagen. Ja? Links werden aufgelöst. Also links unter Linux und auch unter Windows, die Sachen werden aufgelöst. Es kann sein, dass das damit zusammenhängt. Es wäre vielleicht eine Möglichkeit, ja? Ja? Das könnte auch sein. Ja, das ist auch noch ein ganz guter Gedanke. Also ich habe es, wie gesagt, selber jetzt so noch nicht nachgesehen und noch nicht gesehen, dass es sowas passiert, aber in der Dokumentation steht es auf jeden Fall so drin. Und ich wollte es hier auf jeden Fall hinschreiben, dass man, wenn es einem so mal auftritt, an diese Sache vielleicht denkt. Gucken wir uns dazu ein Beispiel an. Und zwar gucken wir uns File-Test, das kann man zumachen, File-Test 1 an. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben jetzt hier ein kleines Programm mit einer Main-Methode. Da drin lege ich meine Referenz vom Typ File an. Ich sage, dass es gleich null ist, damit es schon mal initialisiert ist, einen vernünftigen Wert hat. Und dann habe ich jetzt hier eine For-Each-Schleife über die Kommandozeilen-Argumente. Das heißt, wenn ich diese Klasse starte, Java und dann File-Test dahinter schreibe, beziehungsweise Java-File-Test-1.File-Test, was hat er jetzt? Okay. Dann führt er diese Main-Methode aus und dieses String-Array hier wird gefüllt durch die Kommandozeilen-Parameter. Das hattet ihr jetzt auch schon auf dem Aufgabenblatt. Darüber laufe ich jetzt in dieser For-Each-Schleife. Ich sage also für jeden String S von den Args, laufe da durch und mache mir dann bitte aus jedem String dementsprechend ein File-Objekt. Der Rechner ist gerade ein bisschen langsam. Ein File-Objekt. Und zu diesem File-Objekt fragen wir erstmal, ob es existiert, ob es ein Verzeichnis ist oder ob es eine Datei ist. Wenn ich das entsprechend laufen lasse, so, sollte das, so, jetzt ist das einmal durchgelaufen, sieht man hier gar nichts. Das Problem ist nämlich, dass ich hier keine Kommandozeilenparameter habe, die müsste ich mir erst hier einmal besorgen oder eintragen. Das heißt, ich gehe jetzt hier in Eclipse unter dem Menü Run, Punkt, Punkt, dann kann ich hier meine Startkonfiguration anschauen. Da oben kann ich Programmargumente eingeben und ich gebe einmal FileTest1 ein und FileTest1 slash FileTest.java und ich kann auch noch irgendwas anderes mal eingeben. Einmal gibt es nicht. Das wären also drei Argumente, jeweils durch ein Space getrennt. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, gibt er mir hier die Information raus. Das heißt, er sagt zum Beispiel zu FileTest1, das ist ein Verzeichnis. Also es existiert erstmal, dann ist es ein Verzeichnis, es ist aber keine Datei. Dann FileTest.java existiert, es ist kein Verzeichnis und es ist natürlich eine Datei. Und gibt es nicht, da sagt er einfach false, das ist nicht vorhanden. Und dann kann ich aber trotzdem sagen, ist es ein Verzeichnis und ist es eine Datei, da liefert er mir auch jeweils false. Er liefert keine Exception. Er ist also recht gutmütig. Da passiert also nichts Schlimmes, wenn man jetzt irgendwie da Abfragen startet, obwohl das Objekt, obwohl eine gar keine Datei existiert. So. Gut. Weiter geht's. Kommen wir zu Datei- und Verzeichnis-Attributen. So eine Datei hat relativ viele Informationen, beziehungsweise ein Verzeichnis auch. Und da gibt es so einige Abfragen, die man starten kann. Zum Beispiel kann ich fragen, ist es ausführbar? Das kann ich allerdings nur in Java 6 machen. Kann man diese Datei nicht auslesen? Kann man die Datei schreiben? Also haben wir die entsprechenden Rechte überhaupt? Sollte man natürlich vorher mal überprüfen, wenn man mit Dateien arbeitet, ob man halt eben wirklich alles machen darf. Dann haben wir die Länge einer Datei. Es gibt die Länge einer Datei in Byte zurück. 0L heißt das hier hinten, wenn die Datei nicht existiert. Das heißt, hier ist der Rückgabewert long, deshalb ist das hier eine 0L, damit das klar ist, dass es eine long ist. Ich kann fragen, wann es zum letzten Mal modifiziert wurde und die Zeit wird in Millisekunden angegeben, ab dem 1. Januar 1970, 0 Uhr. Und wenn die Datei nicht existiert oder irgendwie ein Fehler auftritt, dann liefert die Methode einfach 0. Ja? Ja, die eine Datei, die nicht vorhanden sind, die liefert exists, da ist einfach false. Achso, in dem Punkt jetzt. Nee, da kannst du jetzt dann unter diesem mit length nicht unterscheiden. Dafür gibt es die Methode exists. So, dann haben wir setLastModified noch. Das heißt, ich kann uns auch die Zeit setzen, wann das zum letzten Mal irgendwie geändert wurde. Diejenigen, die sich auskennen, das ist wie ein Touch unter Linux. Das heißt, die Datei einmal kurz anfassen, aber nichts sonst verändern. Dadurch verändert sich ausschließlich der Zeitstempel. Falls ich da also ein falsches Argument hier reinpacke, hier eine negative Zeit zum Beispiel, kommt ein Illegal Argument Exception raus. Dann gibt es die Dateiattribute. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Methode setReadOnly aufrufen, dann wird die Datei ausschließlich lesbar. Das heißt, ich kann nicht mehr in die Datei reinschreiben. Natürlich gilt das nur, sofern die Rechte und Verwaltung des Betriebssystems das auch zulässt. Dann gibt es so einige andere, die sind in Java 6 hinzugekommen. Das heißt, ich kann sie ausführbar machen. Entweder einmal nur sagen, hier, true, es ist ausführbar, oder aber ich kann hier setExecutable, kann ich sagen, ausführbar oder nicht. Und das kann ich jetzt hier, wenn ich jetzt als zweiten Wert für owner-only false einsetze, für alle machen. Das heißt, unter Unix ist es ja so, dass ich einmal die Rechte für mich selber habe und die Rechte für die anderen Leute. Das heißt, ich kann dadurch, wenn ich jetzt hier sage true an dieser Stelle für executable und hier false, die Datei ausführbar machen für jeden, nicht nur für mich. Dasselbe gilt für readable und writable. Das nur so einmal der Vollständigkeit halber hier noch. Ich kann natürlich auch prüfen, wie viel Festplattenplatz ich so noch habe. Das ist ja auch manchmal ganz hilfreich. Nicht, dass ich irgendwelche Dateien laufend schreibe und auf einmal ist dann irgendwie die Platte voll. Und zwar kann man das auch nur mit Java 6. In Java 5 gab es das noch nicht. Es gibt zum Beispiel Get Free Space. Wie viel Plattenplatz haben wir eigentlich noch? Wie viel Platz kann ich eigentlich davon überhaupt benutzen? Das heißt ja nicht immer, wenn überall so und so viel freier Plattenplatz ist, dass ich da auch drauf zugreifen kann. Und es gibt, wie viel Platz ist eigentlich generell vorhanden. Diese drei Methoden können wir uns mal kurz anschauen. Und zwar hier in Filetest 2. Und hier habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich besorge mir jetzt hier erstmal die Methode, über die Methode ListRoots, alle Wurzelverzeichnisse, die existieren. Und zu jedem Wurzelverzeichnis, wiederum eine For-Each-Schleife, da laufe ich jetzt durch, frage ich Free Space, Usable Space und Total Space ab und gebe das entsprechend aus. Eine Sache hier noch zu Eclipse, das wurde ich gestern schon mal gefragt, was heißt das eigentlich, wenn hier was kursiv ist? Wenn das so kursiv geschrieben ist, wie hier, dieses ListRoots, heißt das, dass es irgendwie was Klassenbezogenes ist. Das heißt, es ist entweder eine Klassenvariable oder eine Klassenmethode, sprich static. In diesem Falle ist es also eine Klassenmethode, die hier eine Rolle spielt und die kann einfach aufgerufen werden über Klasse, Punkt und dann natürlich den Methodennamen. Wenn wir uns das hier anschauen, unter Windows in diesem Falle, sehen wir jetzt Folgendes. Ich habe jetzt hier die verschiedenen Wurzelverzeichnisse, die existieren. Der Rechner, wo ich jetzt hier gerade bin, der hat wirklich noch ein Diskettenlaufwerk unter A. Und da ist natürlich gerade keine Diskette drin, dementsprechend hat er hier auch keinen Platz. Dann haben wir die Partition C. In C, da haben wir irgendwie noch so ein bisschen was an Platz übrig, da ist noch einiges frei. Wie viel darf ich davon benutzen? Das ist eigentlich identisch mit dem hier oben in diesem Falle. Und wie viel sind es insgesamt? Das sehen wir hier. Und dann haben wir noch D und E, die Laufwerke. D müsste eigentlich ein CD-ROM-Laufwerk sein, oder ein DVD-Laufwerk. Da kann man dann entsprechend noch irgendwie sehen, was die Sache ist und hier unten noch das andere Laufwerk. Ups. So. Wie gesagt, die Informationen über die einzelnen Verzeichnisse liefert mir die Methode ListRoots. Ja. Ich glaube, ich weiß es gerade nicht genau, was jetzt in der Kiste drin ist. Ist mir auch gerade aufgefallen, ja. Also ich kann es nicht genau sagen, ich weiß gar nicht, wie viel Laufwerk habe ich. Ich habe nur ein Laufwerk. Okay, dann ist D noch irgendwas anderes, dann muss D noch eine Platte sein. Dann ist E bestimmt das Laufwerk. Ja? Bei Linux wird dann aber nur den Slash zurück. Genau, bei Linux wird ja nur den Slash zurück. Die Laufwerke sind auch unter dem Slash eingemountet. Das heißt, da ist unter Linux ist das Wurzelverzeichnis wirklich nur der Slash. Und unterhalb des Slashes, da sind dann wiederum die Laufwerke zu finden und das listet er nicht einzeln auf. Ja? So. So können wir also jetzt ein bisschen was über unsere Platte auch noch aussagen, wie viel Platz wir da halt auch haben. Und dann geht es auch weiter. Wir wollen natürlich ab und zu auch mal Verzeichnisse anlegen und Verzeichnisse auch mal umbenennen. Und das kann man auch mit der Klasse File machen. Und zwar kann ich erstmal zum Anlegen die Methode mkdir benutzen. Mkdir kennt man eigentlich schon als Befehl unter Linux ja auch irgendwie. Und es gibt dann noch mkdirs. Mkdir legt ein Unterverzeichnis an, ein einziges. Und zwar in einem Pfad, der existiert. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir haben in unserem Dateisystem irgendwo einen Pfad liegen und genau auf irgendeinem Pfad, der wirklich vorhanden ist, da wird ein weiteres Verzeichnis reingepackt. Die Methode mkdirs, also mit S hinten, die legt dann auch unter Umständen weitere Verzeichnisse an, die notwendig sind, die vorher noch nicht existiert haben. Das werden wir uns gleich nochmal im Programm dann anschauen. Die Methode rename_to kann eine Datei umbenennen. Das heißt, wir haben hier in dem File-Objekt, welches als Parameter übergeben wird, einen neuen Dateinamen drin. Dann schicke ich diese Methode an ein bestehendes File-Objekt und dann wird von dem bestehenden File-Objekt die Datei, die da durch gekennzeichnet wird, umbenannt. Allerdings Achtung, in dem Punkt tritt ein großes Problem unter Umständen auf. File-Objekte sind immutable, nicht veränderbar. Genauso wie Strings. Ich kann zwar eine Referenz, die zum Beispiel File F oder File D, die kann ich nachträglich natürlich immer ändern, da kann ich einen neuen Wert reinschreiben. Das Objekt aber selber, das heißt, da wo die eigentlichen Daten drin stecken, das wirkliche Objekt im Speicher, ist nicht änderbar. Das hat jetzt zur Folge, dass wenn ich jetzt einen Dateinamen einer Datei ändere mit Rename to, dass das alte File-Objekt ungültig wird. Das alte File-Objekt verweist zum Beispiel auf c://datei.txt. Ich benenne dann das um mit der Methode rename to, irgendwie in einem anderen Namen. Dann kann ich auf das ursprüngliche File-Objekt nicht mehr zugreifen, das ist nicht mehr gültig. Es löst aber keine Exception aus, wenn ich darauf zugreife. Das ist ein bisschen ärgerlich. Alle Anfragen, die man an solches Objekt stellt und die man damit macht, sind nicht mehr gültig, nicht mehr zuverlässig gültig. Es kann irgendwie unter Umständen sein, dass mal was Sinnvolles rauskommt, aber in der Regel sind diese Anfragen unsinnig und Fehlermeldung kriegt man dann nicht. Rename to kann man auch zum Verschieben von Dateien benutzen, wie MV unter Linux. MV heißt ja Move. Damit kann ich sowohl verschieben als auch umbenennen. Das geht hier mit Rename to auch, werden wir uns gleich eben anschauen. Im Allgemeinen ist es aber so, dass es mit ein bisschen Einschränkungen verbunden sind. Zum Beispiel kann man unter Windows das nur laufwerksweise verschieben. Das heißt, wenn ich was auf C habe, bleibt das auch auf C. Ich kann es nicht nach D packen. Das klappt dann nicht. Gucken wir uns da mal einiges zu an. So, ich habe hier, ja, ich habe hier die Klasse FileTest 3. Package-File-Test 3. Ich lege mir zunächst einmal hier ein File-Objekt an. Dieses File-Objekt soll hier auf dieses Verzeichnis verweisen und da drin auf diesen Dateinamen. Der Dateiname heißt zwar jetzt, den habe ich jetzt angegeben, mit neues Verzeichnis, aber an dieser Stelle wissen wir noch gar nicht, was das werden soll. Ich könnte jetzt damit auch eine Datei anlegen. Die Datei wird dann heißen neues Verzeichnis. Dann fange ich an und mache jetzt hier F .mkdir, legt das Verzeichnis an und das liefert mir true oder false zurück. Entweder wurde es also angelegt oder es konnte nicht angelegt werden. Und wenn wir hier noch einmal reinschauen, ich aktualisiere das noch einmal, da steckt nichts drin. Und jetzt führen wir dieses Programm einmal aus. Und dann sagt er mir hier schon, neues Verzeichnis wurde angelegt. Wir gucken hier rein und jetzt haben wir hier auch wirklich das neue Verzeichnis drin. Das heißt, wir haben jetzt wirklich ein echtes Verzeichnis angelegt auf Betriebssystem-Ebene, also auf der Platte wirklich. So, das lösche ich erstmal wieder weg. Dann kopiere ich, Moment, so, das hier brauche ich jetzt mal. Jetzt machen wir Folgendes. Ich sage jetzt hier an dieser Stelle, F ist jetzt nochmal wieder ein neues File. Und zwar mache ich jetzt Folgendes, ich sage jetzt hier einfach, das sei file test3/unterverzeichnis/datei im Unterverzeichnis. Ich möchte also das jetzt irgendwie so anlegen. Das Problem ist aber, dieses Verzeichnis existiert, dieses hier nicht und das hier existiert auch nicht. Dann rufe ich hier f.mkdir auf, entweder liefert es true oder false. Und dann haben wir es angelegt oder nicht. Wir gucken an, was passiert. Abspeichern sollte man vorher. So, er sagt jetzt noch einmal von oben, das neue Verzeichnis wurde angelegt. Die Datei im Unterverzeichnis konnte aber nicht angelegt werden. Sehen wir auch hier das neue Verzeichnis von gerade eben. Ist genauso, ist wieder da. Aber diese hier kann er nicht anlegen. Weil mkdir halt eben wirklich nur in einem existierenden Pfad was anlegen kann. Das hier müsste also da sein. Das liegt hier dran und zwar sagt er jetzt hier an dieser Stelle f.getName. GetName ist wirklich nur das Ende, das ist nur was hinten steht. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen f.getCanonicalPass oder f.getPass. Das können wir mal eben machen. Und dann sagt er hier wirklich dann den kompletten Pfad dahin. Ja? Stimmt, es war eigentlich jetzt nicht so nett, ja.
Der erkennt automatisch /als Scanner. Macht er das, erkennt er in Windows mit /?
dieser Slash ist meistens noch so, dass der vom File wirklich interpretiert wird, dass er sagt, okay, da steckt ein Slash drin, wir wollen jetzt hier einen Backslash dementsprechend haben. Normalerweise sauber programmiert hätte es aber so aussehen müssen, dass ich hier Folgendes mache, plus File und dann hier den entsprechenden Separator mir raussuche, plus und Anführungsstriche und so weiter. Das mit dem Slash und Backslash klappt meistens, muss aber nicht. Gut, wie gesagt, jetzt hier wollten wir das mit MKD anlegen, das kann natürlich nicht funktionieren. Machen wir das einmal wirklich ordentlich. Und zwar sage ich jetzt hier nochmal, ich habe mein Unterverzeichnis 2, das existiert auch nicht, habe hier dementsprechend diesen Begriff und sage jetzt f.mkds. Und dadurch legt er wirklich dann komplett alles an. Und da sagt er auch dann hier, Datei im Unterverzeichnis 2 wurde angelegt. Wir gucken hier rein, ich aktualisiere das hier mal. Und dann haben wir hier Unterverzeichnis 2. Und hier der Punkt heißt, da ist noch ein Unterverzeichnis drunter. Da stellt er jetzt in Eclipse ein bisschen anders dar. Sprich, das halt Package-Struktur hier. So, das hat also geklappt. Machen wir weiter. So. Und zwar möchte ich jetzt ganz gerne eine Datei umbenennen. Ich habe jetzt hier File New Name. Das heißt, ich möchte jetzt ganz gerne irgendwie was mit diesem Namen machen. Dann sage ich einfach, ich möchte F umbenennen auf diesen Namen. Also das heißt auf diesen hier. Das heißt aus, wo haben wir es gerade hier stehen, File-Test 3, Unterverzeichnis 2, Datei im Unterverzeichnis 2 soll dieser Name hier werden. Das heißt, ich möchte das hier umbenennen. Wenn ich das jetzt hier ausführe, wurde das auch umbenannt in neuer Name und dementsprechend hier, wenn ich das hier aktualisiere, das kommt noch von gerade eben, wenn ich das jetzt aktualisiere, dann ist auch hier der neue Name drin. Das heißt, wir haben das umbenannt. Jetzt kommt das Problem. Ich möchte ganz gerne zu F dann meinetwegen nochmal ein Rename to machen. Also irgendwie aus Spaß könnte ja sein, aus welchen Gründen auch immer. Und das klappt natürlich nicht mehr, weil F ist jetzt nicht mehr definiert nach diesem Aufruf hier oben. Nach diesem Aufruf hier kann ich F nicht mehr verwenden. Wenn ich das jetzt hier durchführe, dann sagt er entsprechend hier unten, das konnte auch nicht umbenannt werden. Ich habe jetzt hier, glaube ich, mehr auskommentiert, deshalb... Irgendwie bin ich da gerade etwas, wurde verschoben nach. Ja. Ja, auf jeden Fall kann er das dementsprechend dann nicht hier nochmal wieder verwerten und da kommen dann unsinnige Krams raus. Was ich aber machen kann, ist natürlich, ich kann UName hernehmen und mit dem kann ich natürlich noch arbeiten. UName ist natürlich entsprechend auf der richtigen Position. Und wenn ich das jetzt hier nochmal mal ausführe und abspeichere, kann man damit dann irgendwie theoretisch arbeiten. Irgendwie ist da gerade was durcheinander gekommen. Ich sehe den Fehler aber gerade nicht. Achso, das kann sein. Da habe ich natürlich jetzt irgendwie... Wow. Okay. Das habe ich auch noch nie gesehen bisher. Ah, so. Irgendwann haben wir es. So, es ist nichts mehr drin. Gut, jetzt macht das ordentlich. Und da könnt ihr dann nochmal mit rumspielen, kann man sich nochmal anschauen. So, also wie gesagt, das Wichtige, was man da mitnehmen muss, ist, wenn ich eine Datei umbenannt habe, kann ich dann entsprechend dieses Objekt nicht mehr weiterverwenden. Obwohl das halt auch keinen Fehler liefert oder ähnliches. Ja? Nein, ich bin nicht im Ordner Filetest. Wenn ich das ausführe, die Klasse lebt, oder die Klasse heißt Filetest3.Filetest, das ist die Klassenname. Und ich führe das nicht innerhalb, also Eclipse führt das nicht innerhalb des Verzeichnisses aus, sondern er führt das innerhalb des Projektes sozusagen aus. Also er führt das sozusagen auf dieser Ebene aus. Dementsprechend befinde ich mich also oberhalb dieses Verzeichnisses. Gut. Weiter geht's, immer noch File. Wir wollen Verzeichnisse auflisten. Ich möchte dann zum Beispiel ein LS ja nach implementieren oder ähnliches, wie es jetzt auch auf dem Aufgabenblatt dran ist. Und ein Verzeichnis kann entweder Dateien enthalten oder kann auch wiederum weitere Verzeichnisse enthalten. Also es kann natürlich etwas weiter geschachtelt sein. Es gibt dafür List- und List-Files-Methoden in der Klasse File und die geben entsprechend ein Feld zurück von Strings mit Dateien und Verzeichnissen. Beziehungsweise List-Files liefert ein Feld, also ein Array von File-Objekten zurück. Die Methode List liefert aber immer nur relative Pfade, das heißt entweder den Dateinamen oder Verzeichnisnamen und den absoluten Namen muss man dann meistens erst zusammensetzen. Und die Methode ListFiles liefert komplette File-Objekte, die den kompletten Pfad auch wirklich kennen. Das ist ganz hilfreich. Dazu habe ich aber jetzt kein Beispiel, das macht ihr wie gesagt selber. Dateien anlegen kann man natürlich auch, haben wir gerade ja schon so ein bisschen gesehen. Hier noch einmal die Methode CreateNewFile, die haben wir gerade schon verwendet. Die wirft unter Umständen eine IO-Exception, wenn man nicht schreiben kann. Und legt halt eben eine neue, leere Datei an. Und das macht sie nur dann, wenn natürlich keine Datei mit diesem Namen noch nicht existiert. Die überschreibt also nicht. Dann gibt es CreateTempFile, sehr hilfreich, diese Methode. Und zwar hat man häufig das Problem, dass man natürlich ein Programm schreibt und ich möchte jetzt ganz gerne irgendwie mal zwischendurch was in der Datei auslagern. Ich weiß aber ja als Programmierer gar nicht, was hat denn derjenige, der da jetzt irgendwie dass mein Programm laufen lässt, eigentlich für Dateien auf seiner Festplatte liegen. Ich will natürlich nichts überschreiben. Ich will auch nicht in irgendwelchen fremden Dateien reinschreiben. Und dann kann ich mit dieser Methode wirklich eine temporäre Datei anlegen. Temporär heißt in diesem Falle, dass sie einen zufällig gewählten, noch freien, nicht benutzten Dateinamen bekommt. Das heißt nicht, dass es nach Beendigung des Programms wieder gleich verschwunden ist, diese Datei. Da haben wir einen Prefix, einen Suffix. Das heißt, diese Datei heißt dann irgendwie, meinetwegen Prefix myfile. Und ganz hinten heißt das Suffix zum Beispiel .txt und zwischen Prefix und Suffix wird entsprechend eine Zahlenkombination eingelegt. Und diese Zufallsfolge, da wird vorher auch geschaut, dass wirklich keine Datei dort auch liegt, die genauso heißt. Das heißt, es ist wirklich eine neue Datei in jedem Falle. Das Ganze kann man auch hier machen, dass ich noch ein Verzeichnis angebe, ein Directory. Und auch hier wird dann entsprechend eine Datei im gewünschten Verzeichnis angelegt. Und auch hier setzt sich dann der Dateiname aus dem Prefix, ein paar Zahlen und dem Suffix zusammen in dem entsprechenden Verzeichnis Directory. Dann kann man das Ganze auch natürlich wieder löschen. Vor allen Dingen, wenn ich was angelegt habe und das wieder weghaben will, gibt es die Methode Delete. Delete kann entweder ein leeres Verzeichnis löschen, das ist wichtig. Wenn ein Verzeichnis sowas drin ist, kann es nichts löschen. Das funktioniert nicht. Das muss man, wenn, dann sonst will ich selber rekursiv programmieren. Dann gibt es Delete on Exit. Delete on Exit löscht eine Datei oder ein Verzeichnis, aber nur dann, wenn die Virtual Machine vernünftig beendet wird. Das heißt nur dann, meistens nur dann. Es kann auch sein, dass es, obwohl sie nicht korrekt beendet wird, trotzdem gelöscht wird. Das ist so ein bisschen vage. Das heißt zum Beispiel, in diesem Falle, wenn ich jetzt einmal vorgeschlagen habe, kann ich das Löschen nicht mehr rückgängig machen, nur wenn das fehlerhaft beendet wird, zum Beispiel haben wir einen Stromausfall oder ähnliches. Dann hat man noch eine Chance, irgendwie dieses Löschen zu verhindern. Sonst aber nicht. Es ist natürlich so, wenn man die entsprechenden Rechte nicht hat, funktioniert es natürlich nicht. Das heißt, je nachdem, wenn jetzt unter Linux zum Beispiel die Rechte für mich jetzt nicht da sind, dass ich es nicht löschen darf, dann wird es nicht klappen. Ansonsten ist es aber betriebssystemunabhängig. Das klappt dann eigentlich immer. Also obwohl, egal ob das Windows, Linux oder Mac ist. So, gucken wir uns auch noch wieder ein Beispiel an. File-Test 4. File-Test 4. Ich lege hier wiederum eine Referenz entsprechend an für eine Temp-Datei und dann erzeuge ich hier ein Temp-File. Und zwar sieht das so aus, dass ich hier sage, mein Prefix ist, ist TMP, mein Suffix ist .txt und das soll an den Ort File-Test 4 in das Verzeichnis reingeschrieben werden. Das Ganze kann eine IO-Exception liefern, wie man dann entsprechend hier auch in der Dokumentation irgendwo unten dann sieht, Throws, hier IO-Exception. Es kann auch eine Illegal Argument Exception sein, aber die muss ich ja nicht abfangen, ist eine Runtime Exception. Dann, wenn es halt eine Exception geben sollte, fange ich sie ab und dann mache ich hier noch ganz kurz was an dieser Stelle, da gehe ich später drauf ein. Und zwar möchte ich ganz gerne auf warten mit dem Programm, bis ein Return gedrückt wird. Und zum Schluss sage ich, wenn die Temp-Datei existiert, dann sage ich einfach Delete und Exit. Führen wir das Ganze aus. Jetzt haben wir das Programm gestartet, es läuft noch, das heißt, hier sieht man, das Ding ist immer noch rot. Und ich aktualisiere hier und jetzt hat er diese Datei angelegt. Und wenn ich jetzt das Programm weiterlaufen lasse, das heißt, ich drücke hier Return, ist das Programm beendet und wenn ich das hier aktualisiere, ist die Datei entsprechend auch wieder gelöscht. Ich starte das nochmal und jetzt sieht man auch, das ist eine völlig andere Zahl hier, die da entstanden ist. Er nimmt also immer Zufallszahlen, aber niemals eine, die dann dazu führen würde, dass eine Datei genau gleich heißen würde. So, drücken wir noch wieder Return und dementsprechend ist das hier wieder verschwunden. Also Create Temp File und Delete oder Delete on Exit. Das könnte, ja doch, das funktioniert noch. Das kannst du machen. Nur sobald dann eben das Programm beendet ist, dann ist natürlich vorbei, ne? Genau, das wäre eigentlich ein ganz gutes Prinzip. Man soll ja immer seine temporären Dateien auch wegräumen, was ja nicht immer alle Programme machen. Das Problem ist allerdings, wie gesagt, unter Umständen, unter geringen Umständen, wenn das Programm jetzt wirklich mal abstürzt oder ähnliches, kann es passieren, dass die Temp-Dateien dann nicht gelöscht werden. Aber das ist so oder so dann der Fall. Also das sollte schon die Sache des Programmierers sein. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel unter Windows arbeitest, du installierst dir irgendein Programm, schreib überall Dinge hin, die du nicht mitbekommst. Genau.
Es geht nur darum, wenn jetzt die Java Machine Fehler hat, dann ist es ja eigentlich...
Da hast du keine Chance mehr.
Der Maschinenprogrammierer das zu ändern. Genau wie wenn Windows Bomb Mist macht, muss ich es auch selbst aufbauen.
Da kannst du dich gar nicht drauf vorbereiten. Das stimmt schon. Da hast du natürlich recht. Das heißt, wenn jetzt wirklich die Virtual Machine abstürzt, aus irgendwelchen Gründen, da hast du keine Chance. Und dafür bist du in dem Sinne ja auch nicht zuständig, sage ich mal. Das ist dann wirklich halt eben ärgerlich, weil dann Reste überbleiben. Aber ansonsten, wenn man dann wirklich Virtual Machine ordentlich zu Ende geht, sollte man sich auch kümmern, dass man temporäre Dateien wieder wegwirft. Nicht, dass sie dann da alles das System verschmutzen. Nein, der Garbage Collector hat da nichts mit zu tun. Nein, der Garbage Collector ist nur für die Objekte da. Das hat nichts in diesem Falle zu tun, weil der Garbage Collector könnte nur dann loslegen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel an dieser Stelle sagen würde, TMP-Datei ist gleich null. Wenn ich also jetzt diese Referenz auf null setze, dann hat das File-Objekt eine Referenz weniger und dann kann der Garbage Collector hergehen und kann das File-Objekt löschen. Aber das hat nichts mit dem Löschen der Datei auf Betriebssystemebene zu tun. Wenn du vorher Delete und Exit gesagt hast, ist dann auch okay.
Okay, dann geht's immer noch.
Dann geht's immer noch. Dann hast du das ja einmal sozusagen kenntlich gemacht. Wenn dann das Programm beendet, dann wird es gelöscht. Aber wenn du das nicht gemacht hast, kommst du natürlich nicht mehr dran. Das ist natürlich klar. Gut. Ja. Er gibt das Signal, dass die Datei gelöscht werden soll. Wie das genau funktioniert, ist vielleicht Magie, okay. Aber das Objekt kann zerstört werden, es muss natürlich nicht, je nachdem, ob der Garbage Collector läuft oder nicht. Und dann wird die Datei weggeworfen, also aus dem Betriebssystem sozusagen gelöscht, aus dem Filesystem, wenn das Programm beendet wird. Ja? In dem Verzeichnis, wo man die Java Virtual Machine gestartet hat. Nee, das macht er dann nicht. Nein. Da, wo man es, wie gesagt, selber dann ausgeführt hat. Ja? Das ist mir fremd. Kann ich jetzt... Aha, okay. Gucken wir da noch einmal nach. Ich war mir eigentlich sehr sicher, dass das nicht passiert. Wir machen das mal eben so. Okay, ich ziehe das sofort zurück. Ich habe Mist erzählt. Wenn man das nicht angibt, dann erzeugt ihr das im Default Temporary File Directory. Hast du recht. da habe ich jetzt gerade Blödsinn erzählt. Ich dachte, war mir echt sicher, dass das nicht so wäre. Sorry. Okay, also dann macht das in dem Default-Temp-Verzeichnis. Sonst noch was zu den Files. Gut. Kommen wir dann zu den Datenströmen. Wir haben jetzt nur Dateien angelegt, umbenannt, modifiziert, temporäre Dateien und so weiter und so fort. Und wir haben noch nichts geschrieben, wir haben noch nichts ausgelesen und dergleichen. Das wollen wir jetzt machen. Und zwar haben wir grundsätzlich in Java die Möglichkeit, mittels Streams auf Dateiinhalte drauf zuzugreifen. Diese Datenströme sind dafür da, um irgendwelche Informationen zu bewegen von A nach B, sowohl im Rechner jetzt von der Platte meinetwegen ins Programm irgendwas laden oder auf die Platte schreiben, übers Netzwerk irgendwelche Sachen zu ziehen oder ähnliches. Es gibt zum Beispiel die Input Streams, das sind Informationen, die zum Beispiel von der Tastatur oder vom Netzwerk kommen könnten. Und es gibt die Output Streams, die hat man entweder zum Beispiel in den Drucker oder in eine Datei irgendwas reinschreiben. Das sind so die beiden Sachen, die beiden Richtungen, die möglich sind. Und Streams sind immer grundsätzlich unidirektional. Das heißt, sie gehen immer nur in eine Richtung. Es gibt da so eine Ausnahme, aber prinzipiell gehen sie sonst immer nur in eine Richtung, entweder lesen oder schreiben. Grundsätzlich haben wir in Java so eine ganze Menge Klassen, ungefähr so 30 Stück. Die leben alle in einem Package Java I.O. Und die Datenströme sind nicht an ein spezielles Ein- oder Ausgabeobjekt gebunden. Das heißt, in diesem Fall, ich kann die verschiedenen Ströme kombinieren. Das ist in Java ein wichtiges Konzept. Ich habe einige Ströme, die können ganz grundlegend mit irgendwelchen Dingen arbeiten. Dann kann ich die in einen anderen Strom packen, der damit andere Dinge tut, der mir andere Schnittstellen liefert. Und so kann ich verschiedene Ströme zusammenstopfen und dann kann ich dadurch eine relativ hohe Funktionalität erreichen. Das heißt, in diesem Falle, wir können sowas konstruieren wie Filter. Ein Filter ist jetzt letztendlich irgendwie was, wo wir unten einen Strom haben, da wird was gelesen. Und ich setze mich mit meinem Filter oben drauf und er kann Zusatzfunktionen übernehmen. Zum Beispiel könnte er jetzt die ganzen Zeichen zählen oder die Wörter zählen, die da drin sind in dem Strom, um da mir entsprechende Informationen zu geben. Die ganzen Klassen sind, wie gesagt, im Package java.io zu finden. Und es gibt dann verschiedene Klassen, entweder für die byte-orientierte oder für die zeichenorientierte Verarbeitung. Das liegt eben daran, oder fangen wir erstmal auch mal hier weiter. Die zeichenorientierten Klassen nennen sich entsprechend Reader und Writer. Ich lese und schreibe irgendwie was. Das andere sind immer Input Streams und Output Streams. Und das Ganze liegt daran, weil nämlich Zeichen 16 Bit lang sind und diese Byte-Ströme, da sind jeweils dann 8 Bit, die interessant sind. Das sind also etwas eine andere Struktur an Daten. Es liegt nämlich daran, dass Java Unicode verwendet, deshalb braucht man hier entsprechend 16-Bit. Die Basisklassen generell geben immer Read- und Write-Methoden vor, die allerdings abstrakt sind. Die Basisklassen wissen nämlich gar nicht, was sie damit machen sollen. Die können dann nur so grob sagen, es soll die Methoden geben. Was da aber bei genau gelesen und geschrieben werden soll oder wie das gemacht werden soll, wissen die nicht. Das heißt, erst die Unterklassen können die abstrakten Methoden überschreiben und können dann wirklich die eigentliche Implementation einführen. Die IO-Basisklassen wären also zum Beispiel File-Input-Stream, File-Output-Stream, File-Writer oder Buffered-Writer. Das sind jetzt nicht die Basisklassen, die erweitern entsprechend die Oberklassen. Und zwar von den Basisklassen kann man vier Kategorien bilden. Einmal Klassen Ein-Ausgabe von Bytes und einmal die Klassen Ein- bzw. Ausgabe von Zeichen. Und das wären genau diese vier. Input-Stream, Output-Stream für die Bytes und für die Zeichen Reader und Writer. Für die Umwandlung für diese beiden Sachen, das heißt, ich möchte jetzt von Byte zu einem Zeichen kommen oder von einem Zeichen zu einem Byte, gibt es Brückenklassen. Das ist ein Input-Stream-Reader, der kombiniert also diese beiden Sichten und der kann zum Beispiel ein Byte zu einem Character umwandeln. Und dann gibt es den Output-Stream-Writer, der kann ein Character zu einem Byte umwandeln. Diese beiden Möglichkeiten hat man dann noch, um eine Verbindung zwischen diesen beiden Seiten herzustellen. Gut. Closable, Flushable. So ein Datenstrom generell mache ich immer auf. Ich mache eine Datei, die öffne ich und dann guckt man rein und liest. Oder ich gucke rein und schreibe. Und dazu ist jetzt etwas zwingend notwendig. Und zwar muss ich unter Umständen eine Datei auch wieder schließen und Clausable dementsprechend wird von allen lesenden und von allen schreibenden Datenstromklassen implementiert. Das sind zum Beispiel jetzt alle Reader, alle Writer, alle Input Streams, alle Output Stream Klassen und dementsprechend auch die Subklassen davon. Und die Methode close, die schließt dann den Datenstrom. Dann ist das alles wieder zu. Und einen geschlossenen Strom noch einmal schließen, das kann man ruhig machen, das hat keine Konsequenzen. Nur einen geschlossenen Strom weiter da Daten reinzupacken oder Daten rauszuholen, das geht natürlich nicht. Das Schließen ist enorm wichtig. Ich habe nämlich unter Umständen manchmal nur eine begrenzte Anzahl, wie viele Dateien ich öffnen kann, hängt vom Betriebssystem ab. Und wenn ich die Dateien nicht schließe, dann habe ich da ungenutzte offene Dateien rumfliegen. Das ist nicht so schlau. Außerdem kann es sein, wenn ich eine Datei nicht schließe, dass Informationen, die ich hineingeschrieben habe, nicht effektiv da auch drinstehen. Das werden wir gleich noch sehen. Flushable, das wird generell nur bei Klassen implementiert, die Datenströme schreiben. Und das ist besonders wichtig bei den Klassen, die entsprechend Daten puffern. Das heißt, es gibt so Klassen, die bekommen jetzt Informationen von außen rein und die denken sich, oh, jetzt ist genug Information, ich schreibe das mal in eine Datei rein. Das heißt, es ist den Klassen selber überlassen oder den Objekten dann selber überlassen, wann sie wirklich die Datei füllen mit Werten. Und wenn ich jetzt wirklich erreichen will, jetzt zu diesem Zeitpunkt, jetzt schreib bitte alles, dann sage ich zu diesem Objekt Flush. Und erst dann sagt er sich, okay, ich bin zwar noch nicht so weit, aber ich schreibe es trotzdem jetzt schon mal rein. Häufig ist Close und Flush zusammen implementiert. Das heißt, wenn ich eine Datei schließe, wird häufig, nicht immer, wird häufig vorher dann auch noch Flush gesagt. Die Methode, wie gesagt, heißt Flush, kann eine IO-Exception werfen und schreibt dann die gepufferten Daten da noch rein. Close bitte nie vergessen, wenn man Flush vergisst, wird man das schnell merken, wenn in der Datei dann irgendwie unter Umständen Sachen fehlen oder wenn die Informationen nicht so schnell wieder rauskommen. Gucken wir uns die Kommandozeile an. Unter Linux, Unix, Windows haben wir immer irgend so eine Kommandozeile. Und so eine Kommandozeile hat irgendwie eine Eingabe und eine Ausgabeschnittstelle. Die Eingabe ist meistens Standard-In genannt, STD-In. Da können irgendwelche Texte eingegeben werden. Dann haben wir eine Standard-Ausgabe und wir haben eine Standard-Fehlerausgabe. Das sind drei Kanäle. Die kann ich auch auf Kommandozeile jeweils separieren. Das heißt, ich kann jetzt wirklich anschauen, ist es eine normale Ausgabe oder ist es eine Fehlerausgabe. In Java wird bei der Laden der Klasse System automatisch Objekte erzeugt, die diese Schnittstellen ansprechen können. Das heißt, wir haben System-In für die Eingabe, System-Out für die Ausgabe und System-Error für die Fehlerausgabe. Haben wir auch alle schon gesehen. Also bis auf dieses System-In vielleicht. Mit diesen Strömen kann ich jetzt also Daten ausgeben auf die Kommandozeile und ich kann auch Daten einlesen. Und das gucken wir uns einmal kurz an, wie das überhaupt so funktionieren kann. System-In ist also irgendwie jetzt beim Laden der Klasse vorhanden. Das heißt, ich habe hier System-In. System-In ist ein Input-Stream. Ich möchte aber jetzt ganz gerne Zeichen lesen. Ich möchte ganz gerne irgendwelche Informationen darüber bekommen. Deshalb mache ich das mittels einer Brückenklasse mit dem Input-Stream-Reader, der jetzt aus meinem Input-Stream einen Reader macht, also einen zeichenorientierten Strom. Da stopfe ich diesen System-In hier hinein, erhalte also irgendwie einen Reader. Das hier, Reader, ist jetzt die Oberklasse, habe ich jetzt einfach genommen, weil ich das so schöner fand. Das heißt also in diesem Falle, Brückenklasse verwenden, um aus einem byte-orientierten Strom einen zeichenorientierten Strom zu machen. Dann möchte ich ganz gerne nicht nur so Zeichen für Zeichen lesen, das kann ich jetzt nämlich mit dem Reader. Der Reader selber kann als Methoden Read Character Array oder dergleichen sagen. Das heißt, er liest so einzelne Zeichen. Das will ich aber eigentlich nicht. Ich möchte es mir ein bisschen einfach machen. Deshalb stopfe ich diesen Reader in einen Buffered Reader. Dieser Buffered Reader hat jetzt den Vorteil, dass er zeilenweise auch lesen kann. Buffered Reader ist sozusagen ein Filter. Da kommt so ein Datenstrom an und der Buffered Reader holt diesen Strom laufend ab. Und nach außen hin komme ich dann nicht nur an einzelne Zeichen, sondern ich kann, wie gesagt, Zeilen auslesen. Dann sage ich hier einfach nochmal kurz eine Ausgabe, bitte ein Int, habe hier eine Boolean, habe hier ein Ergebnis und dann habe ich eine Do-While-Schleife. Zunächst sage ich erstmal, meine Boolean ist true und dann komme ich hier hinein und sage, lies mal bitte eine Zeile aus meinem Buffered Reader in. Hier sage ich einfach Read Line. Das ist blockiert, das wartet so lange, bis ich wirklich eine Zeile eingegeben habe und Return drücke. Dann sage ich zu diesem String, den ich da bekommen habe, versuch mal bitte einen Integer draus zu machen, ein Int draus machen. Das heißt, hier Klassenmethode, kursiv geschrieben, sieht man, Integer.parseInt mit dem String, den ich halt eben eingelesen habe. Die beiden Operationen können Fehler liefern. Der eine Fehler ist, ich kann aus unerfindlichen Gründen nicht aus dem Eingabekanal lesen. Wenn das der Fall ist, dann habe ich so gut wie keine Chancen mehr. Dann ist irgendwas arg im Schlechten. Dann fange ich diese Exception, die da auftreten kann, auf, gebe noch eine Fehlermeldung aus, den Stacktrace gebe ich aus und dann war's das. Da brauche ich erst gar nicht mehr weitermachen. Beziehungsweise in diesem Falle, oh, er macht, glaube ich, sogar noch weiter. Okay, da habe ich doch noch keinen Bug drin. Ich hätte hier noch die Schleife abbrechen müssen. Auf jeden Fall, wenn sowas auftritt, hat man ganz schlechte Karten. Was aber auch passieren kann, ist, der Benutzer hat irgendwie was eingegeben, was jetzt gar keine Zahl war. Das heißt, er gibt jetzt irgendwie ein Wort ein, dann kommt es zu einer Number Format Exception. Und wenn die Number Format Exception kommt, dann sage ich, oh, das war ein Fehler, gib mir bitte eine Integerzahl und sage mir, die Variable ist jetzt nicht mehr true, die ist jetzt false. Und zum Schluss gebe ich dann das entsprechend aus. Ich führe das Ganze mal vor. So, ich kann jetzt hier dementsprechend jetzt eine Zahl eingeben. Und wenn ich sie eingegeben habe, dann sagt er mir entsprechend, das wurde eingelesen. Oder wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Buchstabenkrams eingebe, dann sagt er Fehler bitte ein Int. Und das kommt eigentlich jedem noch bekannt vor von Algorithmen. Das ist nichts anderes, als IO Read End macht. Das heißt, ich kann jetzt hier wiederum eine Zahl eingeben und dann ist alles wieder gut. Also, nochmal hier oben hin. Das ist eigentlich noch mehr das Spannende. Wir haben ein Input-Stream, System-In ist ein Input-Stream, ein byte-orientierter Strom. Wenn ich jetzt unbedingt Zeichen haben möchte, dann nehme ich eine Brückenklasse her, stopfe also den Input-Stream in die Brückenklasse, die mir dann aus den Bytes Zeichen liefert, das ist der Input-Stream-Reader. Dann bekomme ich einen Reader, der zeichenorientiert mir was geben kann. Zeichen für Zeichen. Ich möchte Zeilen lesen, das ist die nächste Funktionalität. Dann stopfe ich der Strom, der hier drin steckt, diesen Strom hier wieder hinein und daraus mache ich einen Buffered Reader, damit ich zeilenweise lesen kann. Das heißt, immer gucken, was will ich erreichen, was für eine Art von Daten möchte ich lesen. Dementsprechend muss man die Klassen auswählen und ineinander schachteln. Gut. Wie ist das jetzt mit Dateien, die Zeichen enthalten, also ganz normale Texte? Da gibt es zum Beispiel einen File Writer, mit dem kann man Texte in Dateien schreiben. Und ein Writer arbeitet, wie gesagt, zeichenbasiert. Dann haben wir die Methoden der Oberklasse, werden hier nicht überschrieben oder nicht implementiert. Wir haben nur Konstruktoren, die wir hier geschrieben werden. Und alle Methoden sind von der Klasse OutputStreamWriter geerbt. OutputStreamWriter kann also in einen Stream Zeichen reinschreiben. Der FileWriter extends OutputStreamWriter und führt ausschließlich noch Konstruktoren hinzu, damit wir mit einem File-Objekt da wirklich was machen können. Der FileReader umgekehrt liest aus Dateien einzelne Zeichen und Strings, hat auch nur Konstruktoren da drin und stammt entsprechend vom InputStreamReader ab und vom Reader. Und dazu habe ich auch noch ein kleines Beispiel. Das wäre hier. So, wir haben hier wieder eine Main-Methode. Da wird wieder ein File-Objekt angelegt mit einem, ja, in dem entsprechenden Verzeichnis soll die Datei .txt angesprochen werden. Ich erzeuge dann hier einen File-Writer. Der File-Writer ist so nett, wenn die Datei noch nicht existiert, dann schlägt er das für mich entsprechend theoretisch auch an, soweit ich weiß. ja, steht jetzt gerade nicht drin. In diesem Falle ist es aber halt eben hier oben, also das File-Up, ja genau, ja, wird so gemacht. Das heißt, wenn es noch nicht existiert, wird es angelegt. True hier hinten heißt, wenn ich da hineinschreibe, wird es angehängt an die Datei. Ich möchte also nicht immer die Informationen wieder überschreiben, sondern immer hinten dran schreiben. Wenn ich das hier weglasse oder da false reinschreiben würde, dann würde das immer neu der Inhalt überschrieben werden. Dann sage ich einfach fw.write, schreibe da rein, da kann ich einen String angeben. In diesem Falle schreibe ich da rein, dies ist ein Test, gebe das Datum rein, ein Return noch am Ende und fertig. Natürlich kann es passieren, dass ich nicht schreiben kann oder ähnliches, dann kommt eine IO-Exception, gebe ich eine Fehlermeldung aus dem Stacktrace. Wichtig, hier ist ein Finally am Ende. In diesem Fall sage ich, ich möchte auf jeden Fall immer ein Close durchführen. Hier oben steht auch Flush. Das Flush brauche ich aber nicht, weil hier in der Dokumentation steht es auch drin, wenn ich einen FileWriter schließe mit Close, wird immer erst ein Flush durchgeführt. So, führen wir das entsprechend aus. Gucken wir einmal hier noch rein. Hier ist also keine weitere Datei drin. Dann ist das Programm hier zu Ende. Wir gucken, was hier passiert ist. Jetzt die Datei hier da. Da steht jetzt entsprechend das hier drin, hier mit der Uhrzeit. Wenn ich es mehrmals ausführe, so, und wir gucken uns jetzt die Datei an, steht es natürlich entsprechend oft hier drin. So kann man also dementsprechend in eine Datei hineinschreiben. Das Lesen ist dann analog. Gut, noch ein wichtiger Punkt, Dateien kopieren. Wenn ich Dateien kopieren möchte, sollte man nach Möglichkeit keinen Reader verwenden, sondern eher byteweise arbeiten. Ich weiß ja nicht unbedingt, was für Daten da immer ankommen. Deshalb arbeite ich lieber byteweise. Und diese Byte-Ströme haben wir zum Beispiel mit File-Output-Stream und File-Input-Stream. Das Kopieren einer Datei, Byte für Byte, das kann recht lange dauern. Es ist so, wenn ich wirklich immer nur ein Byte lese aus der Datei, dann nehme ich dieses eine Byte und schreibe dieses eine Byte in die andere Datei hinein. Dann habe ich erstmal im Programm viel zu tun. Und dann habe ich zusätzlich auf Betriebssystemebene auch noch eine ganze Menge zu tun. Und Dateien sind außerdem auf Betriebssysteme so in Blöcken angeordnet. Und deshalb kann man besser blockweise lesen und schreiben. Das werden wir uns mal eben noch angucken im Beispiel. Und zwar haben wir das hier in IOTest 3. Da habe ich jetzt eine Datei liegen. Das hier ist jetzt entsprechend hier dieses Verzeichnis hier. Und da habe ich jetzt entsprechend hier die Klassen und ich habe hier eine Source-Datei. Die Source-Datei ist 23 Megabyte groß. Jetzt öffne ich hier mal mein CopySlow. Und was macht CopySlow? CopySlow hat hier einen Input-Stream, liest aus der Datei iotest3source und hat einen Output-Stream iotest.dst für Destination. Dann haben wir hier die entscheidende Schleife. Wir haben ein Token, ein Zeichen, und das lese ich immer mit source.read, und dieses Read ist dann fertig, also er sagt, wenn die kein Zeichen mehr kommt, wenn die Datei von komplett gelesen ist, ist der Wert minus 1, das heißt, ich lese so lange, immer noch ein Zeichen ungleich minus 1 kommt. Das Zeichen, was ich gelesen habe, schreibe ich dann in meine Destination, in mein Ziel hinein. Dann bin ich fertig irgendwann, sage hier noch einmal ordentlich Close zu den beiden. Eventuell kann eine IO-Exception auftreten, gebe ich hier die entsprechende Fehlermeldung raus. So, und ich hoffe jetzt, dass die Aufzeichnung nicht die Grätsche macht, weil das kostet ein bisschen Rechenzeit. So, wir sehen jetzt, hier ist noch die Datei Source, jetzt ist Destination da und man sieht so ganz langsam, wie es wächst. Ja, also es kommt wirklich ganz gemächlich, kommen da mehr Informationen. Ich hoffe, die Ersten können das sehen. Die 23 Megabyte große Datei haben wir hier. Wir sind jetzt gerade bei 2,6 Megabyte, 2,7, 2,9, 3,1, die wir kopiert haben. Ich breche das hier mal ab. Das heißt, es ist wirklich langsam. So. Gut. Deshalb sollte man das Ganze anders implementieren. Das ist nämlich ein ganz, ganz häufiger Fehler, der gemacht wird. Wir hatten das schon auch so in Praktika. Da wurden dann Daten eingelesen und dann haben die gesagt, wenn ich das jetzt alles einlesen soll und schreiben soll, dafür brauche ich 3 Tage. Das war eine bisschen größere Datei. Man schreibt das einmal kurz um und schon geht es innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und das ist genau hier der Fall. Ich habe wiederum mein File-Input-Stream, mein File-Output-Stream, genauso wie gerade eben. Mein Token ist aber jetzt hier ein Byte-Array. Und zwar habe ich jetzt einfach 1024 genommen. Es ist immer schlau, ein Vielfaches von 1024 zu nehmen, weil das so die Blöcke sind. Das hieß also, ich hätte jetzt hier ungefähr so ein Kilobyte. Ja, ziemlich genau eigentlich sogar. So, dann habe ich wiederum meine While-Schleife, die entscheidende, die kopiert. Und zwar lese ich jetzt, und diese Methode read bekommt als Parameter ein Byte-Array. Dieses Byte-Array wird innerhalb der Methode gefüllt mit Werten, der Seiteneffekt, ne? Call by Value mit Seiteneffekt, und liefert die Länge der gelesenen Zeichen halt, also wie viele Zeichen gelesen wurden, zurück. Wenn er nichts mehr lesen kann, weil er alles gelesen hat, liefert er minus 1, dann bricht die Schleife ab. Dann habe ich, wie gesagt, schrittweise was gelesen. Das Ganze schreibe ich wieder hinein in die Datei, und zwar hier das Byte-Array, wie viele Zeichen stecken in dem Byte-Array drin, und dann sage ich hier entsprechend ein Offset, der ist bei mir 0, das heißt, du sollst für dich dann Reihe nach reinschreiben. Danach das Ganze wieder schließen und fertig. So, hier im Verzeichnis habe ich jetzt, wie gesagt, nur die Source-Datei, also die Destination-Datei ist weg. Ich kann auch noch hier mal auf aktualisieren, also es ist wirklich nichts da. Ich starte jetzt dieses Programm. Da muss man jetzt ein bisschen flott sein. So, und jetzt gucken wir hier hinein. Und jetzt ist die schon da und komplett kopiert. Das heißt, es ist wesentlich schneller. Also immer, wenn man sowas macht, wenn man größere Datenmengen verarbeitet, immer dran denken, dass man nicht unbedingt dann zeichenweise arbeiten sollte, sondern blockweise, um schneller die Informationen vom Betriebssystem zu bekommen. Man hat weniger Aufrufe zum Betriebssystem, man hat in Java weniger zu tun. Ja? Relativ. Ja, also es, wenn man es natürlich noch ein bisschen größer macht, das Byte Array, spare ich mir natürlich einige Aufrufe. Das heißt, ich habe dann entsprechend, wenn ich jetzt da 16 mal 1024 reinschreiben würde, nur ein 16stel der Aufrufe. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es so dramatisch schneller geht. Also irgendwann ist auch mal Schicht, ne? Also es ist auch mal der Speicher ein bisschen voll und so weiter. Aber er muss es ja auch noch komplett in das Byte Array reinschreiben. Das kommt ja auch noch mit dazu. Das heißt, er hat nur entsprechend weniger Aufrufe, muss aber trotzdem das Byte Array füllen, hat mehr Speicherplatz, was er gebraucht. Es wird ein bisschen schneller, aber es geht nicht, dass man es jetzt ultimativ steigern kann. Ja? Kenne ich so jetzt nicht, ist mir jetzt fremd. Kann ich so jetzt nicht sagen. Bitte? Ja, es kann sein, dass das ganz sinnvoll wäre, aber wie groß ist der Festplattencache? Ist das meistens immer oder so? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, also da kenne ich mich jetzt, muss ich sagen, nicht genau aus, was das jetzt da die Hardware anbelangt. Müsste man sonst vielleicht theoretisch noch mal ein bisschen nachlesen, was dann, ob es da irgendwelche Standardwerte gibt. Was ich immer so kenne, ist halt eben 1024 beziehungsweise ein Vielfaches von 1024, damit man dann in diesen Blöcken halt eben bleibt. So. Also wir haben jetzt gesehen, beim Kopieren, kleiner Unterschied macht einen enormen Performance-Unterschied aus. Und ja, ich glaube, eine Sache habe ich noch, genau, den Sequence-Input-Stream. Und beim Sequence-Input-Stream ist es jetzt so, dass man unter Umständen mehrere Ströme hat, aus denen ich was lesen will, der Reihe nach. Aber ich möchte jetzt das so behandeln, als wäre es ein einziger Strom. Das heißt, dieser Sequence-Input-Stream, der hängt mehrere Eingabeströme zu einem großen zusammen. Und dadurch habe ich jetzt, wie gesagt, die ganzen Ströme, 10, 20, wie auch immer, oder 2, kombiniert zu einem, wo ich immer nur sagen kann, read. Das Ganze lässt sich erzeugen mit dem Konstrukt, der 2 Input-Stream-Objekte bekommt. Das heißt, ich erzeuge zum Beispiel ein File-Input-Stream S1, noch ein File-Input-Stream S2, sage dann, daraus mache ich einen New Sequence Input Stream, S1 und S2. Das hat zur Folge, dass ich, wenn ich eine Read-Methode jetzt anwende auf den Input Stream S, erst Daten aus S1 gelesen werden. Wenn da keine Daten mehr kommen, kommen die Daten aus S2. Wenn allerdings dann nachträglich aus irgendeinem Grund keine Daten mehr von S2, aber theoretisch von S1 kommen könnten, können die von S1 allerdings nicht mehr verwendet werden. Wenn ich mehr als 2 hintereinander hängen möchte, hier habe ich einen Konstruktor mit 2 Input-Streams, die möglich sind. Dann nehme ich halt noch einen Sequence-Input-Stream-Konstruktor, habe dann dieses S, was ich dann reinstecke. Das heißt, ich packe den Sequence-Input-Stream rein und noch einen neuen anderen Input-Stream. So kann ich mehrere kombinieren. Das nur so noch einmal am Rande. Und dann noch eine Sache, Filter. Es gibt einen Filter-Input-Stream und einen Filter-Output-Stream. Die filtern Bytes von der Ein- und Ausgabe, das hatte ich auch kurz vorher schon mal erwähnt. Die haben zwar Methoden zum Lesen und zum Schreiben, aber die werden nur an intern gekapselte Streams weitergeleitet. Ein Filter ist immer ein Aufsatz auf einem anderen Stream. Der umschließt den, der kapselt den. Und eigentlich ist er nämlich dafür da, dass man die ausgelesenen Daten verändern kann oder irgendwie zählen oder sonstige Sachen damit machen kann. Filter-Input-Stream und Filter-Output-Stream selbst haben keinen Filter implementiert, dafür sind die Subklassen zuständig. Das heißt, das hier sind einfach nur die vorgegebenen Oberklassen, wenn man selber einen Filter implementieren möchte. Und zum Beispiel der Buffered-Input-Stream oder Output-Stream sind Filter. Die können jetzt zum Beispiel blockweise lesen und schreiben und steigern eben, wie wir gesehen haben, auch die I/O-Geschwindigkeit. Zum Beispiel ein GZIP-Input-Stream, der kann komprimierte Daten, ZIP-komprimierte Daten auslesen. Der GZIP-Output-Stream kann Daten im ZIP-Format schreiben. Und die Funktionalität steckt, wie gesagt, in dieser Klasse. Und das Schreiben selber übernimmt einen Stream, der in diesen Klassen nochmal drinsteckt, der da reingestopft wird. Und eben die Filter sind ideal geeignet, um eigene Datenmanipulationen zu implementieren. So, das war also die Klasse File. Die Datenströme erstmal so im Groben abgehandelt. Die Basisklassen haben wir genannt. System In, System Out, System Error. Wie kann man auch was einlesen über System In? Textdateien schreiben und auslesen. Wie kann man Dateien kopieren? Dann hatten wir noch den Sequence Input Stream und die Filter. Und Montag, also nächste Woche Montag, da ist noch Vorlesung, trotz Dienstag, dem 1. Mai. Ich hoffe, es sind noch einige Leute dann da. Wer wird denn da sein? Gut, das beruhigt mich. So, nächste Woche werde ich dann aller Wahrscheinlichkeit nach WordCount vorstellen. WordCount ist ein Programm aus der Linux-Welt, mit dem kann man eine Datei, die Zeilen lesen, die Zeichen lesen, die Wörter lesen. Und das kann man sehr gut mit Filtern implementieren. Ich werde wahrscheinlich einiges zur Klasse String sagen. Da gibt es nämlich so einige spannende Dinge, die man wissen sollte. Und vielleicht, je nachdem, wie viel Zeit dann noch so ist, ein, zwei andere Klassen vorstellen, speziell auf Java 5 gerichtet schon. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche noch und bis nächste Woche Montag. Bis dahin.